Vierte Halbzeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der vierten Halbzeit, eurem Amateurfußball-Podcast aus und in Dortmund. Ich muss direkt mal sagen, ich habe gelernt, gegenüber sitzt mein Kollege Jari Sprenger. Jari, als wir letzte Woche hier saßen, als ich mit Thomas Schulzke hier saß, da haben wir schon so eine Minute oder zwei geredet und irgendwann kam unsere Kollegin Katja wieder reingestürmt und sagte, ihr Helden, guter Tipp, auf Aufnahme drücken vorher, bevor ihr anfangt zu reden. Das haben wir schon mal geschafft, also die Uhr läuft, wir sind bereit und haben Lust, über den Dortmund Amateurfußball zu sprechen.
Auf jeden Fall, kurzer Hinweis noch, Thomas müsste es besser wissen, denn Thomas und mir ist das, glaube ich, 3 Wochen vorher passiert. Wir haben es aber erst nach 10 Minuten bemerkt. Aber wir durften noch mal ein bisschen was nachholen.
Ja, das Schlimme ist ja, man hat ja, also das Gefühl ist, wenn man dann das gleich inhaltlich nochmal versucht zu besprechen, dass es immer schlechter sich anfühlt als beim ersten Mal. Ja. Das ist ein Problem, was wir dann hoffentlich heute dann nicht haben. Wir haben ein brutal entscheidendes Wochenende vor uns, finde ich, im Amateurfußball. Es sind unfassbar viele gute Spiele, wichtige Spiele, Derbys, also überall ist eine Menge drin. Als wir hier so unsere Auswahl treffen mussten, welche Spiele wir übertragen wollen, war eigentlich immer so die Ansage, ja alle, wenn es geht. Ja, also überall ist was los und es könnte so der erste Spieltag werden, das erste Wochenende in dieser Saison, wo sich dann wirklich viele Tendenzen abzeichnen. Und insbesondere für zwei Dortmunder Mannschaften, finde ich, ist es ein sehr wichtiger Spieltag. Und die sind gewissermaßen verbunden. Und bei beiden ist auch aktuell ein bisschen was los, sag ich mal, abseits des sportlichen Treibens. Deswegen sprechen wir heute über die beiden. Und wir fangen mal bei dem unteren der beiden Vereine an, wenn man in die Liga guckt. Der erste ist der TuS Hannibal. Der hat sich nämlich von Trainer Munir Barzani getrennt. Du hast mit ihm gesprochen, wir hatten auch mit dem sportlichen Leiter Kontakt. Du hast, glaube ich, mit Ibrahim Berro gesprochen, der Teil der Interimslösung ist. Was sind da die Hintergründe, was wissen wir dazu?
Genau, das Ganze ist dann etwas unüblich, mit etwas Verspätung sogar auch erst an uns herangetragen worden, sage ich mal. Normalerweise kriegen wir sowas schon sehr, sehr zeitaktuell mit. Da hat es jetzt ein bisschen gedauert. Und zwar haben sich die Verantwortlichen, Vorstand, mit Sicherheit auch dann Spieler Ibrahim Berro, der irgendwie gefühlt nicht nur Spieler ist, sondern sehr viel mehr im Verein, und dann eben der jetzt nicht mehr Hannibal-Coach Munir Barzani nach dem mittlerweile vorletzten Spiel zusammengesetzt und dann, wie es heißt, und wie es so häufig heißt, sich einvernehmlich voneinander getrennt, in der Hoffnung, dass irgendwie dieser Wechsel auf der Trainerposition nochmal irgendeinen Impuls sendet. Und der sportliche Leiter Mohamed Alaoui hat es dann auch als wirklich letzten Strang, den man irgendwie noch ziehen kann, bezeichnet. Und ja, das erste Spiel danach haben sie auf jeden Fall auch verloren. Das war gegen Solingen jetzt am Sonntag. Und Blick auf die Tabelle, Blick auf das Restprogramm beim TuS Hannibal, lässt den Glauben an den Klassenerhalt gerade irgendwie relativ gering erscheinen, finde ich.
Lass uns da gleich einmal drauf schauen, sowas, was noch ansteht. Ich finde, die Zusammenarbeit mit Barzani, die stand irgendwie, ich will nicht sagen von Anfang an, aber sehr schnell unter keinem guten Stern. Ist ja nach dem überraschenden Rücktritt von Giuseppe Trippi, ich glaube, der ist am Endrunden-Samstag zurückgetreten bei der Heimstadtmeisterschaft und am Freitag war Hannibal ausgeschieden. Beide Seiten haben sich danach extrem bedeckt gehalten, was passiert ist, aber es scheint in irgendeiner Form geknallt zu haben. Also sportlich lief es halt nicht gut, aber auch nicht so, dass man sagen musste, glaube ich, dass man da handeln muss. Die Endrundenteilnahme bei der Heimstadtmeisterschaft sollte eher so ein bisschen Auftrieb geben, weil man jetzt auch eine Mannschaft hat, die, ich glaube, da sind sie alleinig, die muss um den Klassenerhalt spielen in der Landesliga. Also wenn sie den Klassenerhalt knapp erreicht, ist es, glaube ich, gut. Ja. Und auch eben der Abstieg ist halt einfach im Rahmen des Möglichen. Dann haben sie Munir Barzani geholt, was von den Trainern, die so auf dem Markt waren und so, vielleicht gar nicht die verkehrteste Wahl war. Hatte mit einer sehr jungen Mannschaft in Brünninghausen noch hier und da einen Sieg geholt, als die Mannschaft quasi weg war, die erste, und gleichzeitig noch die A-Jugend gemanagt und sich über die auch so ein bisschen empfohlen für die erste Mannschaft. Und das war, glaube ich, ordentlich und sicherlich eine sehr, sehr intensive, anstrengende Zeit, deswegen vielleicht auch so ein bisschen krisenerprobt schon. Dann allerdings kam wieder der FC Brünninghausen ins Spiel und hat Munir Barzani schon als Trainer für die kommende Saison vorgestellt, und das Ganze nämlich noch vor dem ersten Ligaspiel, also in den 2-3 Wochen zwischen Verpflichtung Barzanis durch den TuS Hannibal und dann im ersten Spiel in der Rückrunde. Und ich glaube, das hat da schon dafür gesorgt, dass das ein bisschen unter keinem guten Stern stand. Also meine Info ist schon, dass der eine oder andere Spieler damit auch nicht ganz so glücklich war, beziehungsweise sehr überrascht war, weil man schon so nach außen noch ein Stück weit so dargestellt hat, als wäre das jetzt eine langfristige Lösung, ne, mit der man nicht irgendwie die Saison beenden wollen würde. Deswegen ist es, glaube ich, eine kurze Zeit, eine Viertelsaison jetzt sozusagen gewesen, wo es, glaube ich, nur Verlierer gibt. Also ich glaube, sowohl für Munir Barzani ist das einfach ein Misserfolg jetzt diese Zeit. Ich meine, sie haben kein Spiel gewonnen. Das wird ja gar nicht anders sehen können. Und klar, der Verein hat sich sicherlich auch mehr von seiner Person versprochen. Ohne da jetzt zu sagen, dass jemand schuld daran war. Also ich kann ihn auch total verstehen, diesen Schritt nach Brünninghausen wieder gehen zu wollen. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit sein Herzensverein. Ja. Die spielen zumindest aktuell nochmal eine Liga höher. Und so sprechen wir gleich drüber. Aber ich glaube, deswegen ist es eine Trennung, die dann auch jetzt 5 Spieltage vor Schluss gut für beide Seiten ist, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch mit Ibrahim Berro genau darüber gesprochen, ob es vielleicht irgendwie Einfluss genommen hat, dass, ich glaube, es war ja so 2-3 Wochen nach Amtsantritt bei Hannibal, dass dann die Brünninghausen-News aufploppte. Da war Ibrahim Berro auch so ein bisschen in Zwiespalt, weil einerseits, klar, ist nicht cool gewesen und war dann auch für viele so ein kleinerer Schock auf jeden Fall, weil man sich ja schon irgendwie was anderes vorgestellt und ausgemalt hatte. Auf der anderen Seite hat er auch Verständnis dafür gezeigt, das öffentlich zu machen, sobald es feststeht, weil geheim halten kann man sowas sowieso nicht.
In Dortmund ganz schwierig.
Das würde sich auch innerhalb von weniger Stunden vielleicht nicht, aber innerhalb von wenigen Tagen auf jeden Fall rumsprechen und es dann vielleicht sogar über andere Ecken zu erfahren, ist ja wahrscheinlich nochmal schlimmer. So war es dann vielleicht einfach auch ein bisschen Pech aus Hannibal-Sicht, dass bei Brünninghausen die Tür aufging, weil Carsten Droll seinen Rücktritt ja selber angekündigt hatte und Brünninghausen dann wieder gezwungen war, auf Trainersuche zu gehen. Und Barzani dann irgendwo natürlich die logische oder eine logische Alternative ist, nach dem, was er letztes Jahr da geleistet hat, was du gerade schon angesprochen hast.
Ja, und Brünninghausen, also den kann man ja auf gar keinen Fall einen Vorwurf machen, das schon verkündet zu haben. Die müssen ja selber dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt dann in dem Moment, wenn die Trainerstelle vakant ist. Ja, ich glaube, schwierig, sich dagegen zu schützen, ne? Am Ende des Tages aus Vereinssicht. Ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre gewesen, da hättest du natürlich jetzt Vereine wiederum einen massiven Vertrauensvorschuss leisten müssen, jemanden für 1,5 Jahre direkt zu verpflichten. Und das als Bedingung zu machen für jemanden, den du dann für die Rückrunde holst, dass er auch in der nächsten Saison schon dasteht. Das schafft natürlich Planungssicherheit für den Verein. Gleichzeitig, klar, kann das auch in die Hose gehen und dann stehst du da mit einem Trainer, den du eigentlich schon wieder loswerden möchtest, ja. Im Fall der Fälle. Ja. Jetzt waren sie oder sind sie, wenn ich es richtig im Kopf habe oder beziehungsweise richtig bei dir gelesen habe, über 200 Tage ohne Sieg. Das deckt wirklich einen großen Teil der Saison ab. Deswegen ist es fast schon verrückt, dass sie noch ohne Klassenerhalt spielen können und auch einige Punkte gesammelt haben. 18 sind es bislang in der Zahl. Die Probleme, heißt das für mich aber auch, liegen aber tiefer als nur in der Trainerfrage, oder? Also 200 Tage sind ja bedeutend länger als die Amtszeit von Munir Barzani.
Genau, ist ein bisschen so wie letzte Saison, da ist Hannibal ja auch richtig gut reingekommen, damals noch mit Andreas Venezia an der Seitenlinie. War Hannibal nach 5 Spieltagen, glaube ich, sogar plötzlich Tabellenführer in der Landesliga. Hat dann auch ziemlich abgebaut im Laufe der Saison und dann ging es am Ende doch wieder darum, die Klasse zu halten. Und das war dann auch, glaube ich, eine Sache vom letzten oder vorletzten Spieltag, wo es endgültig feststand.
Ich glaube auch nur aufgrund der Tordifferenz am Ende, oder?
Das kann gut sein. Es war auf jeden Fall richtig eng. Und das ist in dieser Saison ähnlich. Also wir hatten auch mit Bervan Mirek zum Beispiel einen Trainer, der bei Hannibal relativ lange war, der auch wenig Schlechtes irgendwie über den Verein gesagt hat, aber schon angemerkt hat, so Strukturen sind jetzt nicht die, die man bei anderen Landesligisten irgendwie vorfindet. Wir haben es ja bei Hannibal in den letzten Jahren auch immer wieder gehabt, dass so der Kader für die nächste Saison sehr, sehr spät stand. Mhm. Teilweise dann auch der Trainer erst sehr spät dazugestoßen ist. Hab das Gefühl, dass wir nicht so die Mega-Konstanz im Personal haben. Also können gerne mal durch alle Spiele von Hannibal klicken. Da tauchen manche Namen für ein paar Wochen auf, sind dann aber auch wieder weg. Und was bei Hannibal in dieser Saison auf jeden Fall das große Problem ist, dass sie keine Tore schießen. Das war letztes Jahr noch die große Stärke von Hannibal. Da haben sie genauso viele Tore geschossen wie die SSV Buhr, die aufgestiegen ist. Jetzt hat Hannibal die wenigsten in der Liga geschossen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Mohamed Jabri zum Beispiel im Sommer den Verein verlassen hat und zu Schari gegangen ist.
so jemand fehlt denen, oder?
Also auch, genau, Mahmoud Najdi, der mitgegangen ist, ja. Auch nochmal so ein Aushängeschild irgendwie als Ex-Profi mit ganz viel Erfahrung. Jetzt gerade fehlen so die Charaktere bei Hannibal. Ja,
ja. Najdi habe ich auch irgendwie total mit dem Verein verbunden, der war auch eine Weile da. Ibrahim Berro, natürlich der größte Name, die große Identifikationsfigur, genau. Der fehlt, hat verletzt, ist schon seit ganz, ganz langer Zeit. Das sind ja Dinge, die kann der Kader dann oder der Verein vielleicht mit den angesprochenen Strukturen, glaube ich, gerade einfach nicht auffangen. Und es fehlt einfach jemand vorne, der dir irgendwie konstant Einzelleistung gibt, der dann, wenn du, weiß nicht, mal einen schlechten Tag hast, dann dafür sorgt, dass du trotzdem irgendwie mal einen Punkt mitnimmst oder so. Oder bei einer soliden Leistung gegen einen mäßigen Gegner vielleicht auch dann siegbar rauskommt und so, der so die letzten Pfeile im Köcher hat, weil das ist ja auch noch so, also wir reden ja schon noch von einer engen Situation. Hannibal hat 18 Punkte, das sind jetzt 6 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, da steht der Homburger SV. Dazwischen stehen die Sportfreunde Wanne Eike mit 21 Punkten, genau in der Mitte sozusagen. Und genau gegen die spielt Hannibal jetzt.
Ja.
Immens wichtiges Spiel an der Lippstädter Straße. Ich hätte jetzt fast Höschpark gesagt, aber da spielen sie das seit einiger Zeit nicht mehr. Das ist schon die letzte Chance, oder? Also das müssen sie gewinnen.
Müssen sie auf jeden Fall gewinnen, sonst sind Wanne Eike und Homburg 6 Punkte weg. Mindestens, je nachdem, wie Homburg dann jetzt selber am Wochenende spielt. Und der Blick auf die anderen Spiele verheißt halt auch irgendwie nichts Gutes für Hannibal. Spiel noch gegen Roche, den Tabellenführer und bald Westfalenligisten. Spiel gegen den VfL Kamen, die zweitbeste Mannschaft der Liga, und Spiel gegen den Tabellenvierten. Und zwischendurch noch das Derby gegen Homburg. Also Spiel noch gegen beide Konkurrenten von unten und gegen 3 der besten 4 Mannschaften.
Umso wichtiger sind
die direkten Duelle, ne? Beide direkten Duelle gewinnen, zwingend. Und eigentlich, wenn man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass Homburg und Wanne Eickel sonst gar nichts mehr holen werden, auch noch irgendeinen von oben schlagen.
Ja, da bin ich auch dabei, dass du jetzt Wanne Eickel auch wirklich schlagen musst. Also da reicht den Punkt nicht. Wenn du nicht gewinnst, dann bleiben sie dir einfach diese 3 Punkte vor dir. Und das ist halt so allmählich das Ding, ne? Also du musst dann danach ja nur noch 4 spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Noch 2 Mannschaften überholen. Ne? Und das ist ja irgendwann so das Ding, dass du sagen kannst, hey, du hast vielleicht nur wenig oder nicht ganz so viele Punkte Rückstand, aber müsstest damit so viele Mannschaften überholen, die müssten alle patzen und so. Und das wird einfach dann sehr, sehr unwahrscheinlich.
Wir haben es ja in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt, dass Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, die aber tabellarisch vielleicht 4, 5, 6, 7 Plätze weiter vorne stehen, dann plötzlich trotzdem gegen die Abstiegskandidaten verlieren. Sprich, ich glaube schon, dass Homburg vor den letzten 5 Spielen zum Beispiel noch 2, 3 gut und gerne gewinnen kann.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann hat Hannibal schon sowieso keine Chance.
Ja.
Sieht nicht gut aus.
Daumen sind trotzdem gedrückt und beide Dortmunder Vereine, die ja noch unten drin stecken in der Landesliga 3. Das gleiche gilt für den FC Brünninghausen, eine Liga höher in der Westfalenliga. Auch da ist Abstiegskampf angesagt. Lass uns aber zunächst einmal auf die Verbindung zum TuS Hannibal schauen, die ich jetzt schon ein paar Mal angeteasert habe, die natürlich offensichtlich ist, weil Munir Barzani im Sommer der Nachfolger von Carsten Droll wird. Und jetzt hat er Zeit, sich auch uneingeschränkt schon mal um diese Rolle zu kümmern, um Spiele zu schauen. Das hat er dir auch angekündigt, dass er das jetzt tun wird und sich um seine neue Aufgabe zu kümmern. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, denn es gibt noch keine Zusage für die neue Saison beim FC Brünninghausen, zumindest noch keine öffentlich kommunizierte. Auf der anderen Seite gibt es jetzt schon einige Abgänge, auch von einigen Stammspielern.
Ja.
Du hast mit dem Verein gesprochen, auch mit dem einen oder anderen der Spieler. Wie ist da der Stand gerade?
Noch keine Zusage, noch kein Neuzugang und ich glaube schon 6 sichere Abgänge, und das sind nicht irgendwie die Kaderplätze 18, 19, 20, die gehen, sondern schon 6 Leute aus den ersten 13, würde ich mal sagen. Ich habe dann bei den Spielern auch nochmal nachgeguckt, wie viele Spiele die gemacht haben und fast jedes und meistens in der Startelf. Reden über Jongmin Park, der Stürmer, der vor allem in den letzten Wochen wichtige Tore geschossen hat. Mark Radusch geht, Hakan Tuysis geht, Benedikt Mbuku geht, der mal beim TuS Bövinghausen für kurze Zeit gespielt hatte. Dann gibt es noch 2, die ich jetzt gerade im Kopf nicht habe, aber es gibt auf jeden Fall Kerim Senderovic, der Torwart geht zum FC Roche und füllt da die Lücke, die Ivan Mandusic hinterlassen wird. Das sind alles Spieler, die bei Brünninghausen jetzt schon fast immer zur ersten Elf gehört haben. Und drängt sich halt die Frage auf, wie sieht denn der Kader dann in der nächsten Saison aus? Carsten Droll ist der Trainer, der sich verabschieden wird. Der wird sich um nichts kümmern und muss sich um nichts kümmern.
Der hatte ja auch schon, wenn ich da kurz einmal unterbrechen darf, letztes Jahr war es ja auch schon so, dass die Probleme hatten, die Mannschaft aufzustellen erst. Natürlich durch den ganzen Film im Winter, den brauchen wir jetzt nicht nochmal runterbeten, ja. Aber da war es ja auch schon so, dass dann der ein oder andere Spieler ziemlich eindeutig über Carsten Droller hingekommen ist.
Das ist viel Wiebelhausens Vergangenheit, gerade ja, in Bröninghausen zum Beispiel.
Wenn ich an Jasmin Ackmann denke beispielsweise, ich glaube Branko Vasic hatte irgendwie auch schon eine Verbindung zu ihm, also der eine oder andere, wo dann schon so die Begründung war, man kennt sich halt und schätzt sich. Deswegen, das fällt der jetzt schon mal wieder weg, ja. Und die Wahrscheinlichkeit nach der dann doch eher irgendwie enttäuschenden, nee, das will ich nicht sagen, die Saison ist glaube ich nicht enttäuschend, aber nach der zähen und schwierigen Saison, dass dann so jemand sagt, ey, jetzt ist hier für mich vielleicht der Hauptpunkt, ist vielleicht der Trainer, der nicht mehr da ist, dass es dann umso schwieriger wird, die zu halten, ist ja auch klar.
Branko Vasic ist übrigens dann auch noch einer, den ich gerade nicht mehr im Kopf hatte, also hast du genau getroffen, der geht zu Wanne 11, ja, das passt halt total, wenn du dir die Abgänge anguckst, in größtenteils Spieler, die, glaube ich, vor allem wegen Carsten Droll zu Brünninghausen gewechselt sind, die dann jetzt im Sommer auch wieder gehen, weil er auch nicht mehr da sein wird. Und stellt sich halt die Frage, wer bleibt, wer rückt aus der A-Jugend hoch, was Brünninghausen ja anstrebt. Da gibt es aber auch schon einige Abgänge auf jeden Fall.
Es sind einige oder drei Spieler zum Kichörder SC gegangen, schon vor einigen Wochen. Ich glaube, unter anderem der Kapitän.
Ja. Schari hat auch einen vorgestellt, glaube ich, aus der U19 von Brünninghausen. Da bleibt dann auch nicht mehr so viel übrig.
Gibt es denn irgendwelche Anzeichen für dich, wie schlagkräftig diese Mannschaft in der nächsten Saison sein wird? Muni Balsani hat ja schon gesagt, sie planen eher für die Landesliga.
Ja.
So ein bisschen hat er, glaube ich, so formuliert, dass man kein Risiko geben braucht in Richtung Westfalenliga. Aber gibt es da irgendwelche Anzeichen?
Also mir hat Munir Bazani gesagt, es wird bald die ersten Neuzugänge auf jeden Fall geben. Das
ist eigentlich schon eine Breaking News.
Das ist eine Breaking News, die stehen schon fest. Da gibt es dann vielleicht nur noch irgendwie die Absage an den aktuellen Verein, die der Spieler noch irgendwie leisten muss oder so. Aber da ist eigentlich schon alles in trockenen Tüchern und es wird auch jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Wochen dann wirklich offiziell werden. Dann können wir auch darüber berichten. Er hat auch gesagt, es gibt Spieler, die noch mit ihrer Zusage zögern, sowohl aus dem aktuellen Brünninghausen-Kader als auch potenzielle Neuzugänge, die es halt davon abhängig machen, ob Brünninghausen, Westfalen oder Landesliga spielen wird, was aus Brünninghausen sich natürlich richtig mies ist zum Plan, weil sehr gut möglich, dass sich das erst am letzten Spieltag entscheiden wird. Wir können gleich sicherlich auch nochmal kurz auf die Tabelle machen, und so schauen, auf das Restprogramm. Und ich finde gerade auch so aufgrund der Eindrücke der letzten Wochen, dass bei Brünninghausen wirklich bis zum Ende offen sein kann, ob sie die Klasse halten oder absteigen. Auch wenn es jetzt gerade und in den letzten Wochen tabellarisch, zumindest was die Platzierung angeht, nicht so gut aussah.
Es ist wirklich eine missliche Lage für den Verein. Ne? Ich glaube, was sie eigentlich brauchen, ist so der erste Dominostein, der kippt. Ne? Also sie brauchen jetzt mal irgendwie nur die ersten zwei, drei Spieler im Optimalfall, natürlich wichtige Spieler, namhafte Spieler, die sagen, hey, ich bleibe, die sich zum Verein, zur Mannschaft bekennen. Und dann kannst du erfahrungsgemäß ja vielleicht auch schon mal jemanden einsammeln, der sagt, ja komm, ich sag für beide Ligen zu.
Ja.
Obwohl ich vielleicht gestern noch gesagt habe, ich will nur in der Westfalenliga hier spielen. Das brauchen sie und ich glaube, das ist ein bisschen auch das Kalkül nicht aufgegangen, also mit Balsani. Ich glaube, das war total naheliegend, ihn zurückzuholen als Trainer. Aber mein Eindruck war schon, dass man die Idee hatte, durch seine Verbindung zu vielen jungen Spielern, die er noch in der Jugend trainiert hat. Das sind ja auch noch jetzt A-Jugendliche in der Jugend von Brünninghausen, deren A-Jugendtrainer er noch war.
Ja.
Gleichzeitig viele Jugendspieler, die er mal begleitet hat, sind so gerade in ihren ersten Seniorenjahren hier in der Region. Und man hat sich ja schon versprochen, das hat man nicht so direkt gesagt, aber es kam zwischen Zeilen durch, dass er durch seine guten Kontakte da den einen oder anderen vielleicht dann begeistern kann. Ich will nicht sagen, dass es an ihm liegt, sondern ich glaube, die Lage für Brünninghausen ist einfach sehr schwierig. Ich glaube, man hat einen gewissen Image-Schaden letztes Jahr erfahren. Jetzt geht der Trainer wieder und so. Es wirkt alles eher so ein bisschen turbulent und ich glaube, man will da hinkommen, dass man wieder so eine gewisse Konstanz und Ruhe reinbekommt, aber das ist natürlich brutal schwierig, wenn der Trainer wieder weg ist und so. Also, da sind sie halt gerade noch dabei, das muss man so sagen. Ich glaube, man hat sich halt erhofft, dass man die ersten 3, 4, 5 Verlängerungen vielleicht schnell verkünden kann und dann auf eine gelassene Art und Weise diesen Domino-Effekt auslösen kann, den ich gerade beschrieben habe, ne? Dass man eine Basis legt, dass man diese Dinge dann auch öffentlich macht, um zu zeigen, hey, ihr catcht schon eine gewisse Planungssicherheit ein. Und jetzt gerade ist natürlich der Stand, dass wir seit Wochen immer wieder nachfragen, hey, wie sieht's aus? Und es gibt keinen neuen Stand. Das ist dann natürlich dann irgendwann auch schwierig, das als etwas Positives zu werten, ja. Um es mal so zu formulieren. Also das ist natürlich so, dass man die ein oder anderen Leute sich Sorgen machen um die Zukunft, ne, und man immer wieder gefragt wird, ist da gar nichts mehr los und kriegen die auch eine Mannschaft zusammen und so. Ich glaube, das werden sie tun, wenn es die ersten Leute gibt. Die werden nichts in eine Westfalenliga oder eine Landesligamannschaft auf die Beine stellen. Und so, da braucht man sich, glaube ich, keine Existenzsorgen machen. Aber ich glaube, dass dieses Kalkül, was sie gehofft haben, oder womit sie vielleicht gehofft haben, schnell in eine ruhige Fahrwasser zu kommen, in der Personalplanung, das ist halt nicht aufgegangen. Sportlich war man ja eigentlich inzwischen schon wieder auf einem guten Wege. Man hat zwei Top-Mannschaften geschlagen mit Horsthausen, mit Holzwickede. Man schien doch mal so richtig in den Abstiegskampf einzugreifen. Zwischenzeitlich waren es ja, glaube ich, schon mal 8 Punkte Rückstand, wo man so ein bisschen dann vor 2 Wochen diesen Punkt hatte oder vor 3 zu sagen, okay, da wird sich nichts mehr tun. Ne?
Gerade das, mit dem Blick auf die nächsten Gegner damals.
Genau, ne? Genau, ja, ja. Und dann gewinnen sie 2 Spiele, eins auch fulminant davon. Jetzt gab es diese bittere 1-2 Niederlage gegen FC Iserlohn. Man muss fast sagen, typischerweise entscheidende Gegentor zur Niederlage in der Nachspielzeit. Das ist natürlich auch ein Riesenthema, was sich durch die Saison zieht. Jetzt sind es wieder 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Du hast ja mit Carsten Droll gesprochen nach dem Spiel in Iserlohn. Woran lag das jetzt?
Ganz entscheidend am Ende bei einem oder an einem Konter, den Brünninghausen in der 90. plus 4, was glaube ich, fährt, sich auf dem Weg in Richtung Siegtor wähnt und dann mit ein bisschen zu vielen Leuten diesen Konter fährt. Carsten Droll sprach da von einer 4-2-Überzahlsituation, die man natürlich dann auch einfach erfolgreich ausspielen kann, wenn es eine 4-2-Überzahlsituation ist. Aber offensichtlich hat der Iserlohner Verteidiger genau richtig spekuliert und ist in den Passweg reingelaufen und hat dann den Gegenkonter quasi gestartet, der dann nicht, statt Brünninghausen-Siegtor gab es das Iserlohner-Siegtor. Carsten Droll hat aber auch direkt am Sonntagabend gesagt, so ja, ein Punkt oder kein Punkt ist bei uns jetzt gerade nicht der Riesenunterschied. Wir müssen halt Spiele gewinnen, um unten rauszukommen.
Das stimmt natürlich, ja.
Mit einem Punkt wird man nicht 5-6 Punkte aufholen können. Am Ende kann aber trotzdem natürlich ein Punkt genau den Unterschied ausmachen. Deswegen hat er den schon gerne mitgenommen. Er hat aber auch gesagt, das wirft uns jetzt nicht irgendwie besonders zurück oder so. War jetzt weder ein Spiel, wo wir gemerkt haben, ey, wir sind doch wieder richtig schlecht oder irgendwas fehlt bei uns, sondern es war wirklich diese eine entscheidende Szene, die dazu geführt hat, dass es nicht 3, sondern 0 Punkte gab.
Die aber irgendwie auch sinnbildlich steht für die Saison.
Total sinnbildlich für die ganze Saison, ja, ja. Ist ja auch immer wieder das Thema, Qualität ist da und man ist oft nicht weit davon entfernt, irgendwie Spiele an sich zu ziehen und macht dann blöde eigene Fehler und bringt sich dadurch irgendwie wieder um den Lohn. Jetzt haben wir noch 5 Spiele und Brünninghausen, ein richtig spannendes Restprogramm, fängt Sonntag an mit dem Spiel gegen die SSV Buhr, die einen recht deutlichen Sieg gegen den WSV Schüren eingefahren hat. Und das Torverhältnis,
müssen wir nochmal erwähnen an der Stelle.
Das Torverhältnis jetzt im Vergleich zu allen Abstiegskandidaten, glaube ich, sehr hübsch aufgebessert hat. Wird der FC Brünninghausen jetzt auch nicht unbedingt froh drüber gewesen sein. Jetzt kann Brünninghausen mit einem Sieg am Sonntag aber auch Buhr schon wieder richtig reinziehen.
Ja, man könnte den Rückstand auf 3 Punkte verkürzen. Buhr, gerade so die beste Mannschaft, die irgendwie noch unten drin ist, so punktetechnisch. Wir können gleich nochmal auf das weitere Restprogramm schauen. Das ist jetzt aber auch ähnlich wie bei Hannibal ein Do-or-Die-Spiel schon, oder? Also das ist auch jetzt, wie um es mit Carsten Droll zu sagen, ein Punkt bringt Brünninghausen da auch nicht weiter, oder?
Ich gehe schwer davon aus, dass wenn es irgendwie in der 80. unentschieden steht, dass Brünninghausen nicht diesen Punkt verteidigen wird, sondern mit aller Macht auf den Sieg gehen wird. Denn du hast die Tabelle, glaube ich, vor dir. Wie viele Punkte sind es ans rettende Ufer? 4, 5 sind es, ne?
Aufs rettende Ufer 5, ja.
5. Der bringt dir dann ein Unentschieden tatsächlich nichts, weil du auch immer damit rechnen musst, dass ein oder zwei Mannschaften, weil wir sind riesen Knubbel da unten an Mannschaften, die sehr eng beieinander sind.
Da spielt auch halt auch mal jemand gegeneinander und jemand punktet dann automatisch.
Genau, und als Tabellenletzter musst du halt mehr punkten als die anderen und dann bringt dir unentschieden gegen den direkten Konkurrenten nicht ganz so viel.
Die haben ja wieder eine doppelte Mission. Die müssen 5 Punkte aufholen, aber auch noch an 2 Teams vorbei, ne, beziehungsweise an 3. Ist ja auch wieder das eine. Ne? Also kann ja auch mal sein, von mir aus lass Brünninghausen also 5 Punkte auf Hagen 11 aufholen, aber wenn Oberkastrop die 2 Punkte Rückstand auf Hagen 11 auch noch aufholt, dann hast du da erstmal nicht so viel
von. Du bist ja nicht mehr Letzter, aber steigst trotzdem. Aber das bringt jetzt auch nicht so viel. Ja.
Ich habe trotzdem den Eindruck, dass du gar nicht so pessimistisch bist, was den Klassenerhalt des FC Brünninghausen angeht. Woran liegt das?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Qualität, die in dem Kader schlummert und die jetzt im Laufe der Saison auch deutlich zu spät vermehrt zu sehen ist, am Ende ausreichen wird, weil Brünninghausen, kann man jetzt in beide Richtungen argumentieren, aber du hast viele Spieler, die den Verein verlassen, die spielen nicht mehr für ihre eigene Zukunft in diesem Verein, was bei vielen anderen Vereinen, glaube ich, schon der Fall ist. Aber genau diese Spieler haben dann halt auch wenig Druck irgendwie. Ne? Also ja, ist Abstiegskampf, aber blöd gesagt, ich steige nicht mit ab. Also diese Spieler gehen, glaube ich, mit weniger Druck in so ein Spiel als jemand, der zum Beispiel bei Westfalia Herne verlängert hat und weiß, hey, wenn wir heute nicht gewinnen, dann steigen wir ab und wir spielen nächstes Jahr nur noch Landesliga. Das wäre schon scheiße.
Jetzt würde dir jeder Fußballromantiker sagen, entgegenhalten, dass genau das der Grund ist, dass sie nicht mehr 100% geben. Oder jeder Fußballromantik-Skeptiker, sag ich mal.
Dann soll mir dieser Mensch erklären, wie man ohne 100% zu geben 5-2 beim Tabellenzweiten Horsthausen gewinnt, 1-0 gegen den Tabellendritten Holzwickede gewinnt. Und ich habe jetzt auch zuletzt 2-3 Spiele von Brünninghausen gesehen und das war schon, würde ich sagen, 100% Einsatz.
Ich hatte fest, Jari Springer sagt, der FC Brünninghausen hält die Klasse.
Das habe ich an dieser Stelle schon, ich glaube, im Laufe dieser Saison 8-mal gesagt. Ich sage es auch gerne 9. Mal.
Gut, ist vermerkt. Vielleicht muss es auch noch ein 10. Mal sagen.
Ja.
Wenn es den Jungs gut tut, machen wir da alles für. Wir zeigen die beiden Spiele am Sonntag live, gemeinsam mit 3 weiteren Spielen. Also wir haben wirklich ein pickepackevolles Programm. Wir zeigen das Abstiegsduell von Türkspor Dortmund gegen den TuS Hiltrop. Ähnliche Situation wie bei Brünninghausen gegen Buhr. Hiltrop außer der Beste der Abstiegskandidaten. Die können sie auch wieder richtig reinziehen und brauchen eigentlich die Punkte. Wir zeigen Sarajevo Bosna, auch die brauchen dringend Punkte. sind, glaube ich, Tabellenletzter jetzt dann inzwischen Lokalduell gegen Mengele 0820, die so gut wie durch sind, aber trotzdem noch nicht abchecken können und dürfen. Und das 5. Spiel ist unser Landesliga-Derby zwischen dem SV Brake. Für die geht es um nichts mehr, das muss man sagen. Aber für den Gegner noch um einiges, das ist der Hombucher SV. Habt ihr gerade einmal gehört, als wir über den TuS Hannibal gesprochen haben. 3 Punkte Vorsprung vor der roten Zone. Die beiden Teams dahinter spielen gegeneinander. Einer wird auf jeden Fall punkten. Sprich, Druck ist da. Und schon vorher zeigen wir am Donnerstag 2 traumhafte Fußballspiele. Jo. Einmal kurz gesprochen, das Oberliga-Derby. AS-09 gegen Türkspor Dortmund nach Liegen. Das beste Fußballspiel, was diese Stadt im Amateurbereich zu bieten hat,
ja,
übertragen wir ab 18.30 Uhr live. Das ist das Kreispokal-Halbfinale. Und einen Schritt weiter sind wir schon bei den Frauenfußballern. Die bestreiten nämlich schon parallel ab 19 Uhr beim TuS Eichlinghofen ihr Endspiel. Aber der TuS Eichlinghofen ist nur Ausrichter. Im Finale sind Westfalia Dortmund aus der Bezirksliga und der TV Brechen aus der Landesliga. Und für die Brechnerinnen sei gesagt, das ist schon ein Spiel mit größerer Bedeutung. Also sie haben in den letzten Jahren viele, viele Titel an Borussia Dortmund abgeben müssen, weil immer wenn der BVB mitgemischt hat, hat sich die Krone aufgesetzt hat. Im Kreispokal sind sie jetzt raus. Und auch in der Halle hat sich der BVB ja nicht die Krone aufgesetzt. Und auch da war Brecht im Finale und hat dann als ligentechnischer Favorit sozusagen gegen den Wambelers vor nach dem Titel gegriffen, hat aber verloren und es war wirklich hart mit anzusehen. Also die waren wirklich sehr bestürzt, weil sie dachten, jetzt seien sie an der Reihe. Ja. Am Donnerstag sind sie eigentlich an der Reihe. Wir übertragen das Ganze live ab 19 Uhr bei uns auf rn.de/sporttv. Brecht hat wieder die Chance, den Titel zu gewinnen. Oder ist es doch Westfalia Dortmund, die den Brechtnerinnen wieder das Ganze wegstibitzen, möchte man sagen.
Soweit sind sie gar nicht auseinander. Westfalia Dortmund ist ja
Erster,
ne? Erster in der Bezirksliga. Nächstes Jahr werden beide vermutlich Landesligisten sein. Also sicher sein darf sich der TV Brechten nicht.
Nein, das wäre aber, also ohne es jetzt irgendwie mit dem TVB zu halten, aber das wäre natürlich brutal, wenn sie da das zweite Mal irgendwie schon die Hand am Pokal haben und es dann wieder aus der Hand geben. Andererseits, nur dann ist es verdient. Das müssen sie zeigen, wie gesagt, ab 19 Uhr. Bei uns im Livestream, dabei wünschen wir euch viel Spaß und bei allem anderen, was am Sonntag passiert. Jari, es war mal eine Freude.
Jo.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's bis dahin gut. Viel Spaß. Ciao.
Bis dann.
Vierte Halbzeit.